NDR Info. Redezeit.
Guten Abend zur Redezeit auf NDR Info hier. Heute wieder in Kooperation mit dem Gesundheitsmagazin Visite im NDR Fernsehen. Ich bin Vera Cordes und ich habe gerade das Studio gewechselt. Freue mich, dass Sie jetzt hier auch im Hörfunk dabei sind oder auch im Livestream im Internet uns zusehen, wenn wir die nächste Stunde über das Iliosakralgelenk sprechen. In unserem Bewegungsapparat spielt es eine besondere Rolle. Und was ist, wenn der Puffer zwischen Rücken und Becken versagt? Welche Probleme kann das ISG abgekürzt machen? Und mit welchen Mitteln und Möglichkeiten kann man dann dagegen vorgehen? Wie immer können Sie dazu Ihre Erfahrungen oder Ihre Fragen an uns richten, an unsere Experten, die ich Ihnen gleich vorstelle. Und zwar unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 441777. Wenn's im unteren Rücken wehtut, Sie kennen das vielleicht auch von sich selber, dann denkt man ganz schnell an einen Bandscheibenvorfall und hat mal so ein bisschen Respekt vor. Tatsächlich kann dahinter das Iliosakralgelenk stecken, auch Kreuzdarmbeingelenk genannt. Es verbindet die bewegliche Wirbelsäule mit dem festen Becken. Das ISG selber ist nur minimal beweglich. Wenn sich gar nichts mehr in diesem Bereich bewegen kann, wenn das ISG blockiert ist, dann kann das unerträgliche Schmerzen verursachen und einen richtig außer Gefecht setzen. Das hat Thomas Sambol bei seiner Straßenumfrage auch erfahren.
Ich bin selbst betroffen gewesen, wahrscheinlich ausgelöst durch die Schwangerschaften, wie mir meine Krankengymnastin sagte. Und ich konnte jahrelang fast überhaupt nicht mehr laufen. Und dann hat sie mir eine Dehnübung gezeigt, wo einfach das Bein hochgezogen wird im Liegen. Die mache ich jeden Morgen vorm Aufstehen, seither kann ich wieder laufen.
Gymnastik ist wichtig, natürlich laufen trotzdem, auch im Schmerz weiterhin bewegen. Ist besser wie jedes Schmerzmittel nehmen, aber akut kann man natürlich schon mal was nehmen. Ja, und Bewegung, A und O. Wir sitzen zu viel.
Das ist also am Ende der Wirbelsäule, geht rüber zum Becken. Ja, und die meisten denken, dann wäre die Hüfte, aber es ist Iliosakralgelenk. Wenn sie es dann dehnen, also die Muskulatur, dann lassen meistens auch die Schmerzen in der Hüfte nach. Also es muss dann wirklich genau abgeklärt werden, ob es die Hüfte oder das Iliosakralgelenk ist.
Das sind ja ganz einfache Übungen, die man machen muss. Die kann ja jeder zu Hause selber machen. Das sieht zwar immer ein bisschen dämlich aus, wenn man das macht, aber im Prinzip sind es ja ganz einfache Übungen.
Ich würde mir überlegen, ob ich gezielter Gymnastik oder Sport machen müsste. Wärme vielleicht aber auch. Muss mehr stehen am Schreibtisch, also richtig ordentlich hinstellen. Sowas in der Richtung Schwimmen vielleicht.
Ich würde zum Arzt gehen. Wahrscheinlich direkt zu einem Orthopäden erstmal.
Ich mache auch Chirotherapie. Der arbeitet den ganzen Rücken ab. Und immer wenn ich Schmerzen habe, weiß ich schon, ich bin fällig, gehe hin. Dann renkt er mir das erstmal wieder ein. Und das hilft. Das hilft mit Bewegung, Fango, Massagen und sowas.
Ja, das war ein bunter Strauß rund ums Iliosakralgelenk. Schmerzhafte Erlebnisse wurden da geschildert, aber auch hilfreiche Erkenntnisse, die der ein oder andere gemacht hat. Ja, dieser Stoßdämpfer zwischen Wirbelsäule und Rücken, der kann leicht blockieren. Haben Sie selber dazu Fragen oder Erfahrungen gemacht, die Sie gerne beisteuern möchten oder eben Fragen stellen an unsere Experten? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie an unter der kostenlosen Nummer 08000 441777. Ich sage die Nummer noch einmal 08000 441777. Und nun möchte ich Ihnen meine Experten vorstellen. Da ist zum einen Professor Dr. Jörg Ohnsorge, Orthopäde, Wirbelsäulenchirurg, Chef einer Wirbelsäulenspezialpraxis in Hamburg-Eppendorf. Guten Abend.
Schönen guten Abend allerseits.
Und Christian Rauscher, Physiotherapeut, Manualtherapeut und Therapieleiter im Asklepios Rückenzentrum Hamburg-St. Georg. Guten Abend, Herr Rauscher.
Guten Abend, Frau Cordes.
Herr Rauscher, wozu ist dieses kleine, kaum bewegliche Gelenk am Ende unserer Wirbelsäule da nach unten hin eigentlich gut?
Ja, es ist zum einen die Lastübertragung der Wirbelsäule nach unten über das Becken und die Beine und zum anderen noch die Kraftübertragung der Beine nach oben über das Becken zur Wirbelsäule, also eine Schnittstelle von Beinen und Wirbelsäule.
Mhm. Das heißt, da lastet auch ganz schön viel auf einzelnen Quadratzentimetern sozusagen dieses Gelenks, ne?
Genau, es lastet sehr viel Gewichtskraft darauf, aber dafür ist es auch gebaut. Es ist jetzt nicht so, dass das Gelenk viel Last und Belastung nicht abkönnte.
Mhm. Es muss eben die richtige sein, wie wir wahrscheinlich gleich noch besprechen werden.
Genau.
Herr Dr. Ohnsorge, Sie haben eine Wirbelsäule mitgebracht hier ins Studio. Gut, das ist Hörfunk. Ich bitte Sie dann auch gerne mal zu beschreiben, was wir gleich zum Teil auch sehen können. Jedenfalls die Leute, die uns im Livestream verfolgen. Zeigen Sie uns mal, wo ist das Iliosakralgelenk genau angesiedelt und was zeichnet es aus im Vergleich zu den anderen Teilen der Wirbelsäule?
Ja, also das Iliosakralgelenk, das liegt zwischen den Beckenschaufeln. Das kann man sich ja auch am eigenen Körper ganz gut vorstellen. Die Beckenschaufeln sind das, was man hinten als große Höcker tastet. In der Mitte ist die Wirbelsäule, was man da mit den Dornfortsätzen noch gut tasten kann. Und dazwischen in der Mulde liegt die große Muskulatur. Wenn jemand sehr muskelstark ist, kann man das Gelenk nicht gut tasten. Aber immerhin noch diesen Höcker, und man weiß, wenn man den Höcker in die Tiefe verfolgt, also hier, das kann man im Livestream halt sehen, der Zuhörer muss sich vorstellen, geht es ins Gelenk hinein. Das Gelenk liegt wesentlich tiefer als dieser Höcker. Dennoch sind die Schmerzen, die man empfindet, eher so im Bereich der Muskulatur.
Das heißt, die Schmerzen werden dann manchmal vielleicht auch über die Muskulatur in andere Regionen übertragen, ne? Und dann sind sie nicht so gut zuordnungsfähig.
Tatsächlich ist der ganze Bereich sehr stark innerviert. Es gibt also Muskulatur, es gibt sehr, sehr starke Bänder. Das ist allesamt gut innerviert. Und dadurch, dass das so innerviert ist und so vielfältig ist, die Anatomie, kann es eben auch an verschiedensten Stellen zu Störungen kommen. Und das erklärt dann auch, warum die Blockierung oder besser gesagt die Funktionsstörung des Kreuzdarmbeingelenks so viele Symptome macht, die sehr unterschiedlich ausfallen können.
Mhm.
Also individuell anders sein können.
Herr Rauscher, wir haben vorhin im Fernsehen, da habe ich diesen Begriff Mimose gebracht für dieses ja eigentlich doch recht ein bisschen klobig wirkende Gelenk. Wie kann es sein, dass es solche Schmerzen und Probleme machen kann, wenn es blockiert, wo es doch eigentlich sowieso so gering nur beweglich ist?
Ja, es ist eben so, dass schon millimeterweise Bewegungen oder vermehrte Belastungen, die ungewohnt sind, dazu führen können, dass das stark innervierte Gelenk Schmerzen auslösen kann. Es sind sehr, sehr, sehr viele Nervenenden, die dort verlaufen, und es ist eigentlich sehr sensibel. Und es ist, wenn Sie sich über den Alltag normal belasten, eigentlich kein Problem. Nur bei Überlastungen oder bei besonderen Belastungen oder in der Schwangerschaft kommt mehr Bewegung ins Iliosakralgelenk rein und kann dann durchaus sehr extreme Schmerzen machen.
Wir haben eben in der Umfrage auch eine Dame gehört, die hat immer davon gesprochen, dass sie das Gefühl hatte, es ist die Hüfte, die da wehtut. Liegt das genau an diesen Dingen, die Sie jetzt beschrieben haben, dass der Schmerz von dort irgendwie auf die Hüftgelenke reflektiert?
Ja, das Iliosakralgelenk ist sehr individuell mit seinem Schmerz erleben. Es kann nur am Rücken wehtun, es kann nach vorne ziehen in die Hüften, es kann in die Leisten ziehen. Und die Muskeln, die vom Iliosakralgelenk nach vorne und Richtung Po ziehen, können natürlich auch schmerzen und können verspannt sein, was auch ein Hüftgelenkschmerz simulieren kann.
Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn Sie uns anrufen möchten, um eine Frage zu stellen, dann tun Sie das gerne unter 08000 441777, 08000 441777. Und wir haben bereits eine Hörerin in der Leitung aus Geestracht, hat uns angerufen oder ruft uns an, Gertraud Oberhaus. Guten Abend, Frau Oberhaus.
Hallo, guten Abend.
Sie haben
ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin.
Ja, Sie sind gleich die Erste heute Abend. Ja. Haben Sie eine Frage?
Ja, mich hat das ganze Thema sehr interessiert, weil ich seit vielen Jahren unter dem linken ISG ganz starke Schmerzen habe. Ich habe aber auch verstärkt Osteoporose, und meine Frage ist, ob ich diese Übungen alleine irgendwann durchführen kann, trotz dieser Osteoporose-Probleme.
Das ist eine Frage, die führt uns schon sehr weit und sehr tief ins Thema hinein, weil wir natürlich auch ausführlicher nachher über Therapien und das, was man machen kann und das, was man lassen sollte, sprechen wollen. Dennoch schon mal ein kleiner Vorgriff, Herr Dr. Ohnsorge, wie sieht's denn aus, wenn man weitere Begleiterkrankungen hat, eine Osteoporose? Muss man da bestimmte Übungen lieber lassen?
Selbstverständlich. Bestimmte Übungen muss man wahrscheinlich lassen, aber Kollege wird mir sicherlich recht geben, dass Osteoporose als solche sicherlich kein Hindernis ist für eine Übungstherapie. Ganz im Gegenteil, selbst die Osteoporose profitiert auch von bestimmten Übungen. Also um die angesprochenen mobilisierenden Übungen am Kreuz-Darm-Bein-Gelenk zu machen, da gibt es eine ganze Menge, die sie aus meiner Sicht problemlos machen könnte.
Also das, was wir vorhin im Fernsehen kurz angesprochen und gezeigt haben, auch in dem Film, ist machbar.
Ja, sicher. Man sollte es jetzt vielleicht nicht auf der allerhärtesten Unterlage machen und keine abrupten Bewegungen mit Aufsetzen der Knochen machen, aber im Grunde ja, natürlich.
Genau, würde ich gerne mal von Herrn Rauscher hören. Sie haben im Rückenzentrum St. Georg 400-500 Patienten so ungefähr im Jahr, die Sie intensiv betreuen. In der Regel dann Schmerzpatienten, bedingt durch Rückenproblematiken, die Sie haben. Darunter sind bestimmt auch welche mit Osteoporose. Was ist dann immer ein No-Go bei denen?
No-Gos sind schwere Belastungen wie Muskelfunktionstests, wo Sie mit Maximalkraft irgendwo gegendrücken. Aber ansonsten ist eine normale Belastung und eine gymnastische Übung überhaupt kein Problem. Entscheidender Faktor bei der Physiotherapie an sich ist eben, dass sie individuell die Übungen aufeinander abstimmen und die Belastung auch sukzessive steigern und dadurch eben auch zumindest mal ein Input für die Osteoporose geben, dass es eher heilend als schädigend wirken kann.
Also eher vorteilhaft. Frau Oberhaus, hilft Ihnen das schon weiter für den Moment? Sie können natürlich gerne dranbleiben, weil wir sicherlich nachher noch intensiver über Therapie auch sprechen. Ich sehe, Herr Dr. Ohnsorge,
würde der Frau Oberhaus gerne noch einen kurzen Hinweis mitgeben. Bei Osteoporose muss man natürlich auch aufpassen, dass die Beschwerden, die sie im Iliosakralgelenk verspürt, dass sie nicht eine andere Ursache haben und dass es nicht tatsächlich dann doch eine Fraktur, also ein Bruch von dem Kreuzbein, das ja sehr benachbart ist, handelt. Es kann ja sein, dass sie sehr oft so eine Blockierung hat, aber wenn sie mal besonders starke Schmerzen hat, sollte sie es sicher nicht ganz unkritisch hinnehmen, sondern durchaus mal einen Orthopäden draufschauen lassen, denn gerade bei Osteoporose, je nachdem wie schwer die ausgeprägt ist, kommt es auch zu spontanen Frakturen. Da brauchst du also nicht unbedingt eine Übung oder einen Unfall. Da will ich nur vorwarnen, dass man es nicht gleich abtut nach dem Motto, das ist einfach nur die dauernde Blockierung, sondern dass man da nochmal nachschaut. Und auch muss man Acht geben, dass man, wenn man das mobilisiert oder auch sogar beim Arzt manipuliert, dass man da ein bisschen Acht gibt, dass man da nicht in eine Fraktur hinein behandelt. Also Obacht, nicht alles ist das, wonach es aussieht. Muss man schon kritisch betrachten.
Frau Oberhaus, hilft Ihnen das weiter?
Ja? Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen? Ich habe diese Schmerzen seit ungefähr 10, 15 Jahren. Bisher hat mir noch nie jemand helfen können. Alle sagen immer, da kann man nichts machen.
Ja.
Meine Ärzte,
Muss man sich damit abfragen? Die Frage gebe ich gerne weiter, auch an den Praktiker, Herrn Rauscher. Viel Erfahrung mit vielen Patienten, jahrelange Ausbildung. Was würden Sie in so einem Fall sagen? Das muss ja wehtun, wenn man dann hört, Mensch, die hört nur, da kann man nichts machen.
Na, im Grunde ist ja die Frage, wie spezifisch ist dieses ISG-Problem? Wie Herr Dr. Ohnsorge schon sagte, ist es wirklich das ISG? Ist es irgendetwas anderes? Ist es einfach eine muskuläre Schwäche? Spielt Sorge und Angst vor dem Schmerz noch eine Rolle? Und dann würde es Sinn machen, zum Beispiel einen Diagnostiktag zu machen, wo Sie innerhalb von 3 Stunden an einem Tag von einer Psychologin, von einem Physiotherapeuten und von einem Arzt intensiv untersucht werden, mit der Grundidee, dem Schmerz auf den Grund zu gehen und weniger auf der Struktur ISG oder Darmbeinschaufel zu verharren.
Eine tolle Idee, aber wo kann man so einen Diagnostiktag machen?
Zum Beispiel im Rückenzentrum St. Georg.
Welch Zufall. Das war mir jetzt nicht bewusst. Das ist aber ein guter. Kann man da einfach sich anmelden? Braucht man da eine Überweisung?
Sie braucht eine Einweisung ins Krankenhaus, weil es eine teilstationäre Therapie ist. Und was wir dort anbieten, ist ein prästationäres Assessment.
Das heißt also, bevor jemand aufgenommen wird, wird er getestet.
Genau.
Das ist das, was Sie gerade beschrieben haben.
Sehr intensiv, damit wir eben Dinge wie eine osteoporotische Fraktur oder Ähnliches nicht übersehen.
Guter Hinweis. Frau Oberhaus, damit ist Ihnen doch bestimmt schon ordentlich weitergeholfen, oder?
Muss ich dafür auch schon eine Einweisung haben für den Test?
Ganz genau, das sagt der Herr Rauscher.
Okay.
Dann danke ich Ihnen sehr für den Anruf. Ich glaube, das hat auch vielen anderen schon gute Impulse gegeben. Schönen Gruß nach Geesthacht.
Ich danke auch.
Wiederhören.
Tschüss.
Herr Rauscher, gleich nochmal die Frage an Sie. Womit quälen wir unser Iliosakralgelenk eigentlich im Alltag am meisten?
Ich würde sagen, statische Belastungen, monotone Tätigkeiten und ansonsten ist es so individuell, weil wirklich alles und nichts wehtun kann. Das Einzige, was man jetzt rein wissenschaftlich sagen kann, ist eben, dass Schwangere, Frauen oder Frauen nach einer Geburt prädestinierter sind, ISG-Problematiken zu bekommen, weil dann die Bänder im Becken etwas weicher gestellt sind und dadurch eben mehr Bewegung in das sonst sehr unbewegliche Gelenk reinkommt und das kann dann vermehrt Beschwerden machen.
Ist auch drollig. Mehr Bewegung in ein Gelenk ist quasi keine Gefahr werden. Ne?
Ja, Gefahr nicht, aber es kann zumindest wehtun.
Das will man natürlich nicht. Wir haben in der Umfrage ja auch die Schwangere gehört, die jahrelang nicht laufen konnte, bis sie dann auf den richtigen Pfad kam und entsprechende Übungen erhielt. Welche Dinge können noch dazu führen, Herr Dr. Unsorge, dass das Iliosakralgelenk Probleme macht?
Ja, also meiner Erfahrung nach ist es in der Tat so, wie er sagt, Fehlbelastung, häufig durch Sitzen, sehr konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch, in Anspannung, wenig Bewegung im Arbeitsalltag, wirklich stundenlang am PC eine Arbeit verfolgen und dabei nicht darauf achten, dass man durchaus mal aufstehen soll. Also das ist diese Fehlbelastung im Sitzen. Dann ist das andere, Menschen müssen viel laufen, viel stehen mit harten Absätzen. Da helfen zum Beispiel weiche Einlagen oder wie wir eben in der Wendung gezeigt haben, meine eigene Erfahrung, eine weiche Schaumstoffmatte, wenn man nur mal stehen muss. Und letztendlich,
Sie sind ja auch ISG-Patient sozusagen.
Ja, wenn man dann eben nicht anders kann, als am OP-Tisch sich zu verdrehen, weil es die Arbeit nun mal erfordert, dann hilft so eine Matte unglaublich viel, weil ich das ja in der Sendung gezeigt habe, dass man da im Grunde dynamisch steht. Man ist die ganze Zeit in Bewegung und die Muskeln spannen an und lassen locker, stabilisieren das Becken. Das ist also eine sehr gute Prophylaxe. Ansonsten ist es, wenn es die Arbeit und die Alltagsbelastung einfach nicht zulässt, ist es in der Tat, dass man dann Ausgleich sucht, nicht? Und dass man seine eigenen Übungen macht, wie die Hörer das ja in der Umfrage auch, viele es ja auch schon selber erkannt oder gesagt bekommen haben, gelernt haben. Das ist hilfreich. Aber ganz banale Ursachen, wie zum Beispiel eine Sportverletzung. Einen habe ich heute früh erst gehabt, ein Triathlet, wirklich eine Sportskanone, gut trainiert, auch gut, was Ausgleichssportart angeht, trainiert. Der ist gestürzt beim Snowboard und dadurch kommt es zu einer starken Erschütterung, zu Verkrampfung bestimmter Muskelgruppen, dass es zu solchen Blockierungserscheinungen, also nicht nur im Becken, sondern auch in der ganzen Wirbelsäule kommt, nennt das Verkettungssyndrom, dass sich das von alleine nicht mehr löst. Und der Patient ist auch durch die besten Übungen nicht mehr alleine wegkriegt und dann musst du eben effektiv zum Therapeuten, der das entweder manipuliert oder mobilisiert, auf jeden Fall da ein bisschen Hilfestellung leistet. In der Umfrage wurde davon gesprochen, dass eine Patientin häufiger mal zur Chirotherapie geht, um sich das einrenken zu lassen. Das ist ein furchtbarer Ausdruck, weil es ist natürlich niemals verrenkt, denn was verrenkt ist, muss wieder eingerenkt werden, aber nichts, was nicht verrenkt ist, wird eingerenkt. Also das Gelenk verrenkt nicht, das wäre katastrophal, da müssten große Bänder zerrissen sein oder sowas. Es ist ein Blockieren dadurch, dass bestimmte Muskelgruppen die Bewegung, die freie, natürliche Beweglichkeit einschränken und der Therapeut löst diese Verspannungen und dadurch klickt es manchmal im Gelenk und es hört sich an, als wäre da was eingerenkt worden, ist aber das Gegenteil. Es ist eigentlich ein weiches Mobilisieren und die Druckänderung im Gelenk, die macht so ein Geräusch.
Ärger und Probleme mit dem Iliosakralgelenk. Wenn Sie Fragen dazu haben oder eigene Erfahrungen, können Sie gerne anrufen bei uns unter 08000 44 1777 oder Sie schreiben uns eine E-Mail, auf die wir dann eingehen können. Wir haben jetzt in der Leitung aus Büsum Edith Kloss. Guten Abend, Frau Kloss.
Ja, einen schönen guten Abend. Wunderbar, dass ich dort durchgeschaltet werden kann.
Ja, gerne.
Ich habe seit sehr vielen Wochen also Blockaden im Kopf und im ganzen Rücken. Und das ist so extrem, dass ich nicht nach rechts oder links schauen kann. Also es blockiert auch beim Atmen, dass man dann automatisch schon Aua sagt. Und ich bin jetzt in Therapie, bloß der Therapeut weiß nichts, was er mit mir machen soll. Dazu habe ich auch im linken Bein, wenn ich mich hinsetze, als wenn ich mich auf einen Nerv setze. Das zieht durchs ganze Bein durch und da habe ich natürlich vorhin bei Ihrer Sendung solche Vermutung, ob das in diese Richtung zu dem ISG sein kann, was ich natürlich noch nicht weiß.
Wer möchte antworten? Gerne, Herr Dr. Unsorge.
Ich antworte gerne, weil es genau da anschließt an das, was ich gerade sagte. Das hört sich für uns beide, glaube ich, in dem Moment schon an wie ein Verkettungssyndrom. Also so eine Aneinanderreihung von Blockierungen, zum Beispiel im Becken über die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule mit den Rippen. Denn gerade diese Atemnot, die sie gerade beschreibt und das nach vorne ziehen, wird manchmal sogar als Herzinfarkt fehlgedeutet. Meistens sind es Rippenblockierungen. Und wenn sie sagt, sie kann den Hals nicht gut bewegen, spricht, also hört es sich an, muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein mit solchen Schnellschlussdiagnosen auf die Ferne, aber es hört sich an, als hätte sich da tatsächlich so eine Verkettung verschiedenster Blockierungen eingestellt. Und ja, wenn es das Kreuzdarmbeingelenk betrifft, in einer bestimmten Art und Weise, ist es sogar denkbar, dass das solche Schmerzen ins Bein vortäuscht, dass man denkt, es ist Schlimmeres, wie wir in der Sendung gezeigt haben. Das muss man dann genau untersuchen. Natürlich kann es auch ein Bandscheibenvorfall sein, der solche Symptome macht. Und aufgrund dessen hat sich dann ein Verkettungssyndrom entwickelt. Also wo da Henne und Ei ist, das muss dann der Arzt mal untersuchen oder der erfahrene Therapeut untersuchen.
Ja, Frau Kloss sagte ja auch, Herr Rauscher, dass sie beim Therapeuten ist, der auch nicht mehr weiter weiß. Gehört dazu auch eigentlich die klare Diagnose des Arztes, der dem Therapeuten wiederum sagt, woran er arbeiten soll? Oder wo ist da die Sache im Argen, wenn der Physiotherapeut nicht weiterkommt?
Man muss schon mal auch sagen, dass Physiotherapie nicht gleich Physiotherapie ist. Und es gibt eben Fortbildungen wie manuelle Therapie, wie orthopädische manuelle Therapie, wo die Therapeuten über mehrere Jahre geschult werden, um ausstrahlende Schmerzen besser diagnostizieren zu können.
Und eine Frage mal gleich an Frau Kloss. Wissen Sie, welche Ausbildung Ihr Therapeut hat?
Nein, ich war einmal vor 2 Jahren bei einem Therapeuten in Marne und der hat tatsächlich also so intensiv mit mir gearbeitet, erstmal mich gerade hingelegt, hat geguckt, ob die Galle und das alles richtig sitzt im Körper und hat dann eben angefangen, die ganze Statik des Körpers zu untersuchen.
Gut, aber welche Ausbildung der hat, bei dem Sie jetzt sind, wissen Sie nicht, ne?
Nein, er selber weiß auch nicht recht. Also er muss sich überlegen bis Freitag, was er nun mit mir macht.
Okay, der steht unter Druck, der Mann. Danke für die Frage, Frau Kloss. Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, bei wem ist man denn wirklich in richtigen Händen? Wie geht man es jetzt an, wenn man glaubt, in dem Bereich könnte was im Argen liegen, im Iliosakralgelenk?
Naja, beginnen natürlich mit dem Arzt, mit der Diagnostik und dann wird der Arzt sich selbst überlegen, möchte ich eine Krankengymnastik haben oder möchte ich eine manuelle Therapie verordnen? Und wenn ich eine manuelle Therapie verordne, dann geht es eben darum, spezifisch zu gucken, wo ist gerade das Problem? Ist es wirklich das Gelenkschwer von Ihrem Sakralgelenk? Ist es das Gelenk drüber an der Wirbelsäule? Ist die Hüfte mit betroffen? Und diese Screening-Methoden lernen Sie eben in einer gesonderten Ausbildung, die einfach mehrere Jahre dauert. Und womit sie dann eben in der Lage sind, auch komplexere Dinge zu behandeln.
Wir haben vorhin in der Sendung auch über manuelle Therapie kurz gesprochen, Herr Dr. Ohnsorge. Das ist etwas, was die gesetzlichen Krankenkassen auch bezahlen, ne?
Ja, ist so. Also schon beim Arzt fängt es an. Also da ist so ein manipulativer Eingriff durchaus absolut Krankenkassenleistung. Da braucht sich kein Patient eine Sorge zu machen. Sollte halt zu einem Arzt gehen. Das muss nicht unbedingt ein Orthopäde sein. Es gibt auch Internisten und Hausärzte, die entsprechende Weiterbildung gemacht haben. Die heißt in Deutschland manuelle Medizin oder eben Chirotherapie. Das ist kein Problem. Und dann eben die Verordnung des Arztes, wenn sie auf manuelle Therapie lautet. Auch das ist eine Leistung der Krankenkassen.
Braucht man eigentlich eine Bildgebung? Muss man Ultraschall, Röntgen machen lassen, um da unten zu sehen, was los ist?
Wenn ich das sagen darf, also nein, ganz klipp und klar, Bildgebung dient in der Medizin grundsätzlich im Grunde der Bestätigung einer Verdachtsdiagnose. Die muss in der Regel durch Anamnese und klinische Untersuchung schon relativ handfest sein. Auch manchmal wird ein Ausschluss getätigt, aber gerade also jetzt bei der Thematik, die wir heute haben, da geht es im Grunde darum auszuschließen, dass nicht vielleicht doch in der Tat so ein Bandscheibenvorfall, wie wir es bei der Patientin zuvor ja angesprochen haben, vorliegt. Oder wenn man einen begründeten Verdacht hat, vielleicht eine osteoporotische Fraktur, also solche Dinge, die man unter Verdacht hat, beziehungsweise die man ausschließen muss, weil sie sonst eine Kontraindikation wären für die manuelle Therapie. Da braucht man dann die Bildgebung, um Sicherheit zu haben. Aber sicherlich wird keine Blockierung im Röntgenbild oder in der MRT sichtbar.
Klare Aussage. Ich begrüße jetzt am Telefon Hartmut Reinke aus Hamburg. Guten Abend, Herr Reinke. Was haben Sie für Erfahrungen?
Ja, guten Abend. Ja, ich habe also eine sehr lange und bedauerliche Krankheitsgeschichte hinter mir. Ich bin Familienvater, habe 2 schulpflichtige Söhne und habe quasi durch diese Angelegenheit, ich habe in der Lendenwirbelsäule wohl eine Blockade gehabt Und diese Blockade wurde dann wohl monatlich durch einen Chirotherapeuten wohl gelöst. Man hat mir aber damals wohl nicht gesagt, dass diese Blockade täglich auftreten kann. Und ich habe durch diese Blockade wohl eine Muskelverhärtung über diesen Nervenaustritt bekommen und habe unerträgliche Schmerzen in beiden Fußgelenken gehabt, und zwar synchron und chronisch rund um die Uhr. Ich habe damals starke Schmerzmittel genommen, Tramadol, Opioide, 3x 200 Milligramm am Tag, das sind 200 Milligramm über der Höchstdosis. Da war das so einigermaßen erträglich. Ich bin dann später...
Versuchen Sie es bitte etwas abzukürzen, seien Sie nicht böse, dass ich etwas dränge.
Ich bin dorthin gekommen, dass durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel diese Schmerzen so unerträglich geworden sind. Durch Akupunktur wurden diese Schmerzen zu 80% dann irgendwie doch gelöst. Und durch die Senkung des Blutzuckerspiegels ließ dieser unerträgliche Schmerz nach. Der Schmerz war eben über 7 bis 8 Jahre. Und ich finde, man sollte unbedingt darauf hinweisen, dass gemeinsam, zusammen mit dieser Blockade, diese Querverbindung zum Blutzucker doch zu unerträglichen Neuropathieempfindungen führen können.
Da fragen wir doch gleich unseren Arzt hier in der kleinen Runde. Ist das eine evidente, eine bewiesene Sache, dass diese Verbindung besteht? Schmerzerhöhung durch Blutzuckerentgleisung?
Also ich bin ja Orthopäde und kein Internist und würde mich hier sehr weit aus dem Fenster legen, wenn ich dazu eine effektive Stellung geben würde. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ja, es können systemische Erkrankungen durchaus in Verbindung stehen mit wiederkehrenden, anderweitig nicht zu erklärenden muskulären Verspannungssyndromen. Ob das jetzt eine klare Herleitung vom Blutzuckerspiegel selbst hin zu solchen muskulären Verspannungen gibt, ob die bewiesen ist, das kann ich nicht sagen. Denkbar ist alles. Man muss einfach grundsätzlich schauen, woher kommt das, was da der Patient hat. Und ja, da darf man den Blick nicht verstellen. Es ist nicht alles immer schwarz-weiß, das muss man wirklich ganzheitlich anschauen. Und ja, auch als Orthopäde muss man oftmals einen Kollegen, der von anderen Dingen, also internistischen Erkrankungen, wesentlich mehr versteht, hinzuziehen, um da ein komplettes Bild sich zu erarbeiten.
Das ist natürlich die optimale Sache, die sich auch die Patienten wünschen. Herr Rauscher, ich hätte Sie angesprochen, wenn Sie sich jetzt nicht so schon zu Wort gemeldet hätten. Ist das nicht auch etwas für einen Diagnostiktag im Rückenzentrum?
Da der Schmerz jetzt deutlich besser ist, würde ich sagen, erstmal nicht. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass eine Chirotherapie alleine nicht der springende Punkt ist, sondern wenn ich mich einrenken lasse, in Anführungszeichen, dann geht es auch darum, danach in Bewegung zu kommen, dass die Muskeln wieder durchblutet werden. Wenn ich nicht in die Bewegung, nicht in die Belastung reinkomme, wird sich der Muskel nicht erholen und dadurch wird das ganze System nicht wieder in den Normalzustand zurückkommen.
Das heißt, für jemanden, der in dieser Situation ist, der Arzt hat deblockiert, der Therapeut hat manipuliert und jetzt bin ich selber dran, aktiv zu werden.
Genau, jetzt geht es in die Aktivität. Manchmal muss man dafür sogar noch Medikamente einnehmen, um ein bisschen aktiver werden zu können. Aber entscheidender Faktor ist, dass die Muskulatur durchblutet werden muss und belastet werden muss. Nur dann wird sich langfristig etwas verändern.
Absolut. Wie viel muss man denn dafür tun? Täglich? Wirklich Übungen machen, die einem der Therapeut mitgegeben hat?
Zu Beginn würde ich sagen, ja. Später wird es immer mehr in den Sport übergehen. Dinge, die ihnen Spaß machen, damit sie es auch regelmäßig durchziehen. Ansonsten werden sie innerhalb von wenigen Monaten wahrscheinlich immer träger werden und der Sofa wird gewinnen und die Aktivität nicht. Und deshalb ist es wichtig, auch ein bisschen Spaß in die Aktivität mit reinzukriegen.
Ich möchte gerne nicht unerwähnt lassen, dass wir überwiegend jetzt natürlich über konservative Behandlung sprechen, dieser Probleme am Iliosakralgelenk, dass die Schmerzen und Probleme aber manchmal auch so stark werden können, dass man noch zu härteren Maßnahmen greifen muss. Eine Zuschauerin aus Köln hat zum Beispiel uns geschrieben, dass bei ihr dann letztendlich die Versteifung des Iliosakralgelenks geholfen hat. Sie hat endlich Ruhe und kann endlich wieder laufen. Wann macht man so etwas, Herr Dr. Ohnsorge?
Also das ist ganz klar der letzte Ausweg. Aber was wir jetzt bisher nicht so besprochen haben, weil es als auch in der in der Häufigkeit viel seltener ist, ist natürlich eine schwere Arthrose, die ein Kreuzdarmbeingelenk genauso betreffen kann, wie es jetzt zum Beispiel eine Hüfte oder ein Kniegelenk betreffen kann. Ich persönlich stehe solchen Versteifungsoperationen ziemlich ablehnend gegenüber, weil ich in meiner Karriere es also fast noch immer geschafft habe, das ohne eine Operation, sagen wir mal, zu hinreichender Zufriedenheit zu bringen. Aber es gibt schon solche Fälle, wo man dann auch mit der Bildgebung ganz eindeutig sieht, hier ist der Verschleiß des Gelenkes so stark oder zum Beispiel auch gerade nach einem Unfall eine Inkongruenz, also ein Nicht-Zusammenpassen der Gelenkflächen entstanden oder auch andere Erkrankungen sind denkbar, die also zu solchen Veränderungen führen, wo einfach die konservative Therapie überhaupt nicht mehr funktioniert und all das, was wir heute besprechen, was halt für den Normalfall taugt, scheitert, in den Fällen kann man das versteifen. Ganz klar, das ist auch eine Option für schwere Kniegelenkarthrosen und dergleichen, nur haben wir dort Prothesen mittlerweile. Sehr viel früher wurden solche Gelenke versteift in der Not. Als Orthopäde diene ich der Bewegungserhaltung und deswegen hat man nicht große Lust, etwas zu versteifen. Aber als Wirbelsäulenchirurg muss ich das halt auch tun. Und deswegen ist das dann auch die richtige Entscheidung, vorausgesetzt, man hat sich wirklich vorher alles angeschaut, alles andere ausgeschlossen und alles versucht, dieses Gelenk zu halten und die Patienten schmerzfrei zu kriegen.
Wir haben noch eine Anruferin wieder in der Leitung. Sabine Müller aus Konstanz ist jetzt dran. Guten Abend nach Konstanz.
Guten Abend.
Wir grüßen Sie. Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, also ich habe seit Januar habe ich mit dem ISG Probleme. Ich habe alles probiert. Ich war beim Osteopathen, Krankengymnastik, Akupunktur, Laserakupunktur und nichts hat mir geholfen, also von der Medizin ganz zu schweigen, also schon extrem. Und jetzt meine Frage ist, also ich habe jetzt gerade so Ihre Sendung etwas verfolgt und heute habe ich das erste Mal eine Infiltration gemacht. Und meine Frage ist, hilft mir das? Oder würde das mir zusätzlich etwas bringen, wenn ich zum Beispiel eine Muskelrelaxanz, also ein Mittel nehmen würde, das die Muskeln vielleicht locker macht?
Was haben Sie denn selber für einen Eindruck, nachdem Sie heute die Infiltration wahrscheinlich von einem Gemisch von Cortison und Schmerzmitteln in diesem Bereich erhalten? Was haben Sie denn selber für ein Gefühl dabei?
Also im Moment, das ist jetzt erst heute Nachmittag gemacht geworden und das soll, ich sollte mich heute nicht irgendwie großartig bewegen, ich sollte mich also 2 Stunden hinlegen, habe ich dann auch gemacht, bin dann auch in die Küche gegangen heute Abend und habe dann irgendwas gemacht und habe dann aber schon gemerkt, es zieht schon wieder, obwohl ich diese Spritze gekriegt habe heute, also diese Infiltration.
Also wir wollen Ihnen ja diese Therapie jetzt nicht kaputt reden und ich bin da auch ganz offen. Was sagt Herr Dr. Ohnsorge? Kann so etwas auch hilfreich sein? Wann wird das eingesetzt?
Das hat auf jeden Fall seinen Platz in der Behandlung von solchen Beschwerden. Grundsätzlich gilt die Diagnose vor der Therapie. Das heißt, wenn man sowas macht, dann muss man als Arzt, Behandler schon relativ genau wissen, worum es geht und einen bestimmten Verdacht. Und das ist halt etwas, was man dann tut, wenn das Gelenk wirklich gereizt ist und man zum Beispiel eine Arthrose vermutet, ja, also eine schwere Reizung der Gelenkschleimhaut, wo dann eben diese applizierten Mittel eine Linderung der Reizung im Gelenk als Ergebnis haben sollen oder aber eine Infiltration an die Muskeln, dass man da über die Betäubung dann mal eine Schmerzfreiheit herstellt, dass so eine Muskulatur auch mal aus der Verkrampfung rauskommt. Also da gibt es schon durchaus Indikationen. Mir scheint wichtig, dass man da ein Gesamtkonzept hat. Wenn so viele Methoden, die vorher aufgezählt worden sind, nicht funktioniert haben, dann kommt es in der Eskalation eine Stufe weiter und da macht man eben dann auch schon mal sowas Invasives wie eine Spritze natürlich.
Frau Müller, sind Sie mit dieser Antwort, ist Ihnen da ein bisschen gedient zur Einordnung?
Ja, meine Frage ist jetzt auch, da gibt es ja auch so, wenn man so Muskelverspannung hat, so Tablette, ob das auch etwas bringt?
Zur Relaxation, ne? Zur Entspannung der Muskulatur. Herr Rauscher, welche Erfahrungen gibt es da?
Aus meiner Sicht ist eine Option, das zu tun und den Muskel einmal ein bisschen runterzufahren, wenn er extrem verspannt wäre, aber es ist sicher keine Dauerlösung. Denn es geht darum, dass Muskulatur am besten durch Bewegung und Belastung durchblutet wird und nicht durch Medikamente an sich. Das heißt, man kann das mal über einen Versuch, über eine Woche hinweg ausprobieren, ob es eine dramatische Verbesserung ergibt. Und wenn nicht, ist das eben leider das Mittel der Wahl.
Frau Müller, mehr können wir Ihnen aus der Ferne dazu jetzt nicht sagen. Ich empfehle Ihnen vielleicht auch nochmal, all das im Internet nachzulesen, was Sie unter ndr-visite.de noch an Informationen und vielleicht Kontaktadressen finden. Aber herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen alles Gute. Tschüss nach Konstanz. Und nun ist meine Kollegin Silvia Buckel ins Studio mit wahnsinnigen Stapeln von E-Mails von Hörern und Hörerinnen. Worum
das ist
nur
ein
geht's?
Kleiner Teil.
Wahnsinn.
Ganz kleiner Teil. Also wir haben wahnsinnig viele
es
Anfragen.
Es ist ein Megaproblem.
Genau. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Sie haben ja einiges auch schon besprochen, aber es gehen natürlich viele Fragen dahin, zum Beispiel die von Gabriele Gläs aus Bielefeld, sage ich mal stellvertretend für viele andere. Was kann man denn noch tun, wenn man schon manuelle Therapie macht, Faszientherapie, vielleicht sogar Training für die Rückenmuskulatur? Also wenn man schon alles Mögliche macht und trotzdem weiter Beschwerden hat. Ich habe auch eine Mail. Da schildert eine Frau, dass sie wirklich jetzt schon chronische Schmerzen hat. Deswegen auch die Frage, vielleicht mal, ist es dann vielleicht schon ein Fall für den Schmerztherapeuten?
Wer also möchte? Ich bin der Meinung, man muss da wirklich nochmal das von vorne bis hinten durchschauen. Man muss mal verstehen, warum das so ist, wenn so viel gemacht worden ist. Muss es ja einen Grund geben, warum diese Maßnahmen, von denen wir beide ja auch überzeugt sind, dass die gut und richtig sind, in dem konkreten Fall nicht fruchten. Was das jetzt tatsächlich ist, weiß ich nicht, aber man muss es wirklich nochmal von Grund auf anschauen. Gut die Anamnese erheben, nachfragen, wann und wie das entstanden ist. Vielleicht kommt man da schon auf die richtige Spur, untersucht und findet dann vielleicht ein ganz anderes Problem, was dem zugrunde liegt.
Also ganz konkret ist das Paola Mazzola aus Aschaffenburg, die schreibt, dass sie nach 5 Jahren schweren Schmerzen im Iliosakralgelenk eine chronische Entzündung hat und sie kann nicht mehr richtig liegen, laufen, sitzen ohne Schmerzen. Ist 54, kann kaum arbeiten vor lauter Schmerzen, hat trotz 8-monatiger Cortisongabe wieder heftige Schmerzen.
Auch schwierig. Also es kann natürlich sein, dass das tatsächlich so ein internistisches Krankheitsbild ist, eine Sacroiliitis nennt man das, oder auch durchaus noch andere des rheumatischen Formkreises, die also auch sich im Iliosakralgelenk bemerkbar machen. Cortison wirkt nicht. Da muss man sich es wirklich im Einzelnen mal anschauen, ob wirklich alles ausgereizt ist. In manchen Fällen mag dann wirklich die Operation die letzte Methode sein, aber das vermag ich jetzt hier auch nicht so zu sagen, weil wie gesagt auch schon vorher, man muss es sich im Einzelfall ganz genau angucken, man muss es wirklich plausibel haben und ich kann nur der Hörerin empfehlen, ihren Arzt zu fragen, was seine Erklärung ist für das Problem.
Ich würde gerne eine Frage an dieser Stelle, glaube ich, passt sie gut stellen. Was sind die Patienten, die zum Beispiel zu Ihnen kommen, Herr Rauscher, um so eine multimodale Schmerztherapie zu machen? Das sind doch tatsächlich auch Patienten, die drohen, aus dem Arbeitsleben herauszufallen und noch jünger sind. Wäre das zum Beispiel nicht auch eine Patientin?
In der Tat. Aber wie Herr Dr. Ohnsorge schon sagt, man muss eben, bevor wir eine multimodale Schmerztherapie machen, sämtliche spezifischen Dinge abgeklärt haben. Und wenn wir jetzt eben hier auf 5, 6 Zeilen lesen, was alles möglich ist mit Cortisontherapie und so weiter, dann ist es wirklich wichtig, intensiv sich in die Sache reinzuarbeiten. Aber in der Tat ist ein Anlaufpunkt nach dem Orthopäden und nach dem Physiotherapeuten sicher ein Schmerztherapeut. Und wenn der Therapeut Indikation zur multimodalen Schmerztherapie stellt, dann wäre der Diagnostiktag das Mittel der Wahl, um eben zu schauen, ist es wirklich der Rücken, der wehtut, oder gibt es psychosoziale Begleitfaktoren, die eine Rolle spielen können und auch wieder schmerzerhaltend sein könnten.
Die Psyche ist noch nicht so zur Sprache gekommen, ist jetzt komischerweise bei unseren Mails auch gar nicht zur Sprache gekommen.
Na, darüber spricht man ja auch immer nicht so gerne.
Ja,
ne?
Das ist ja doch. Ja, genau, man kann es eher an den körperlichen Symptomen dann oft festmachen. Ne? Ich möchte mal in eine ganz andere Richtung gehen. Sie hatten es eben schon so ein bisschen angesprochen, es geht um Versteifung und solche Sachen. Operation war schon angesprochen worden. Olaf Vollmann aus Witten möchte wissen, wann ist eine Sklerosierung des Iliosakralgelenks hilfreich? Und Petra Holtfritter schreibt uns auch, sie ist vor 3 Jahren am Gelenk operiert worden. Das ist versteift worden wohl. Außerdem alle Lendenwirbel. Und sie hat seitdem immer Durchfall. Was kann sie denn tun? Also das ist jetzt natürlich nochmal eine ganz spezielle Sache. Sache. Aber vielleicht mal generell diese Versteifung. Wann kommt das denn in Frage? Das schreibt ja ein Hörer ganz offen.
Ja, also ganz ehrlich, mit mir fragen Sie da im Grunde den Falschen. Ich habe das noch nie gemacht und ich habe, wie gesagt, auch noch nie wirklich für zwingend notwendig erachtet. Ich will sagen, das wird sicherlich den einen oder anderen Fall geben, wo das richtig und gut ist. Wir hatten eine Hörerin in der Sendung, die da eben auch sehr erfolgreich oder also sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat. Man muss eins sagen, also eine Versteifung aller Lendenwirbel und des Kreuzdarmbeingelenks, das macht man nicht ohne Not. Da sind andere Dinge vorausgegangen und natürlich, wir versuchen es so gut es geht zu vermeiden, weil all solche Eingriffe natürlich auch Komplikationen hinsichtlich anderer Symptome und Beschwerden mit sich bringen können. Und da muss man eben einfach vergleichen, was war vorher, warum musste dies gemacht werden und was ist jetzt. Ich kann die Frage nach dem Durchfall unmöglich beantworten. Dafür gibt es unsagbar viele andere Möglichkeiten. Einen direkten Zusammenhang zwischen einer solchen Operation sehe ich jetzt sofort nicht.
Okay. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen Rücken und, das haben Sie auch schon angesprochen, und der Körper ist ja ein Ganzes und Iliosakralgelenk. Also da möchte unser Hörer Thomas Meyer aus Hamburg wissen, können Störungen im Bereich des Iliosakralgelenks Auswirkungen auf ständig auftretende Blockierungen im Bereich der Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule haben?
Ja, wie schon erwähnt, ist das auch wieder eine Art Verkettungsreaktion. Das heißt, wenn ein Gelenk oder wenn ein gewisser Bereich des Körpers nicht schön bewegt, dann führt es dazu, dass auch andere Bereiche des Körpers mit involviert sind, dass die Muskeln auch dort mehr verspannen. Dann geht es eben darum, spezifisch nach der Ursache zu suchen, dort zu mobilisieren oder tätig zu werden, um dann in der Folge die anderen Beschwerden auch in den Griff zu kriegen.
Dann eine Frage von Thorsten Grasenick aus Schladen. Er fragt, kann ein Iliosakralgelenk Taubheitsgefühl in einem Bein bis in die Zehen auslösen? Also manchmal tippt man da eher so auf Wirbelsäulenproblematiken, Bandscheibe, aber er fragt eben, ob das auch vom Iliosakralgelenk herrühren kann.
Absolut, also Iliosakralgelenk kann so viel vortäuschen, weil eben so viele Nerven in der Gegend laufen. Wenn ein Muskel, ein bestimmter, im Becken liegend verkrampft und verhärtet, kann das Nerven, die direkt dann in direkter Nachbarschaft liegen, reizen. Und das sind zum einen der wohlbekannte Nervus ischiadicus, der macht halt Schmerzen, die bis ins Bein runtergehen.
Auch bis in die Füße, da gibt es auch eine Frage dazu.
Der Ischiadicus ist ein großer Nervenstrang und der spaltet sich auf im Bein und versorgt im Grunde das ganze Bein. Also das heißt, Kribbeln, Taubheitsempfinden, Schmerzen im Bein können durchaus eine Folge von so einer muskulären Verkrampfung im Rahmen so einer Blockierung des Gelenks sein. Und auch, das sei gesagt, ein anderer Nerv, der ganz in der Nähe an der anderen Seite von diesem Muskel läuft, läuft zum Beispiel in die Leistengegend. Deswegen ist da Taubheitsgefühl, Kribbeln auch durchaus eine Begleiterscheinung nur eines solchen verkrampften Muskels. Und auch die vorher angesprochenen Hüftbeschwerden ist auch ein typisches Symptom. Also Sie sehen, nehmen das gerne das Chamäleon der Orthopädie, weil es so viele Dinge sein können, die ursprünglich aber durch diese muskuläre Störung im kleinen Becken verursacht sind.
Jetzt würde ich gerne stellvertretend für unsere Hörer nochmal was in Richtung Therapie fragen. Und zwar ganz konkret fragt eine Hörerin aus Münster, welchen Sport soll sie denn machen, wenn sie sehr oft an ISG-Blockaden-Problemen leidet? Welcher Sport ist da optimal? Und eine andere Hörerin aus Schwerin schreibt uns, ob sie auch die Übungen, die sie so macht, auf dem Trampolin machen kann, wenn sie ISG-Probleme hat.
Zum Thema Trampolin kann man sagen, dass natürlich dort mehr Impact passiert, also ein bisschen mehr Belastung ist. Das heißt, es geht darum, das erst auf einer normalen Ebene ausführen zu können. Und wenn das sicher und schmerzfrei geht, kann man sicherlich auch die nächste Stufe nehmen und ein Trampolin mit zur Hilfe nehmen. Zum Sport würde ich sagen, dass das Wichtigste der Spaß am Sport ist, weil Sie müssen es längerfristig machen. Das ist erstmal egal, was Sie genau machen. Es sei Ihnen selbst überlassen, worauf Sie am meisten Lust hat.
Wie ist es zum Beispiel mit Krafttraining? Sie sagten ja eben so schon starke Gewichte, Belastung, wenn man das vielleicht nicht ganz korrekt ausführt, da können ja auch vielleicht solche Probleme entstehen.
Aber da geht es auch wieder darum, dass man eben nicht gleich mit 100 Kilo beginnt, sondern man wird die Belastung sukzessive steigern. Und wenn sie sukzessive steigern, sind die Muskeln auch bereit, höhere Belastungen in Anspruch zu nehmen. Und dann wird es kein Problem sein.
Das kann ich sagen. Also von befreundeten Physiotherapeuten habe ich sehr viel gelernt, also auch umgedacht. macht als Orthopäde. Ja. Also ich bin da felsenfest überzeugt. Ne, auch aus eigener Erfahrung kann ich das berichten. Also eine Krafttraining gut geführt von jemandem, der wirklich weiß, wie es geht und der einem hilft, der einem vermeidet, mir zum Beispiel die bestimmte Fehler zu machen. Mhm. Wenn man das gut geführt lernt, wie man mit solchen Gewichten arbeitet, dann hilft das sehr. Und ich kann sagen, also für mich, mir persönlich hat dieses Krafttraining sehr, sehr viel gebracht. Und ich empfehle das meinen Patienten auch, egal welchen Alters. Wie gesagt, die Anleitung durch einen Profi ist dann natürlich entscheidend.
Ja, eine hätte ich noch.
Ja, gerne. Ganz konkret, eine ganz banale Frage von Antje Kasten aus Braunschweig. Wo findet man denn Übungen fürs Iliosakralgelenk? Also wenn ich ins Internet gehe, dann finde ich natürlich eine Unmenge und auch ziemlich nicht? Viel Quatsch, auch Gutes. Aber können Sie vielleicht mal eine seriöse Quelle nennen, wo ich mich da informieren kann, bevor ich zu Ihnen komme vielleicht? Kann ich ja auch selber ausdrücken.
Im Grunde genommen geht es darum, dass Sie die Übungen ausführen und danach schauen, geht es mir besser oder nicht. Das müssen Sie über eine gewisse Zeit hinweg machen. Aber wenn Sie diese Übungen, egal woher, über 2-3 Wochen machen und Sie haben eine Symptomverbesserung, ist das die richtige Übung für Sie. Es gibt beim Iliosakralgelenk nicht richtig und falsch, denn Sie können eine Schwäche haben, Sie können aber auch eine Verspannung haben. Es kann so viel schief gehen oder auch nicht schief gehen, dass es eher darum geht, Sport machen und schauen, wie ist das Ergebnis.
Man muss ein bisschen sein eigener Therapeut sein.
Genau.
Verantwortung übernehmen.
Sehr gut.
Danke, ja. Silvia Bucke, für diese große Auswahl an Mails. Wir haben in der Leitung Irka Großhans. Die würden wir sehr gerne noch begrüßen. Guten Abend, Frau Großhans.
Guten Abend.
Was ist Ihre Frage?
Ja, meine Frage ist, also ich habe auch mit dem Sakralgelenk Probleme, ziemlich starke Probleme, schon Monate. Ich bin in Behandlung, aber ich wollte jetzt einmal fragen, könnte auch eine Laufeinwirkung auch mit betroffen sein, dass man schlecht laufen kann? Dass die Füße nicht mehr so richtig mitmachen.
Sie haben eben gesagt, seit einigen Monaten. Gibt es dafür einen Auslöser? Sind Sie mal gestürzt?
Nein,
oder ist da was passiert?
Könnte ich nicht sagen, neu. Mhm. Nicht, dass ich wissen würde.
Ist ein schleichender Verlauf. Ist sowas auch klassisch? Ich denke jetzt in erster Linie bei Blockierung immer an was ganz Akutes. Wie häufig kommen, egal wer jetzt antwortet von den beiden, kommen diese schleichenden Verläufe vor, dass man einfach merkt, es wird langsam schlechter und man weiß am Ende vielleicht auch gar nicht mehr, woran liegt es eigentlich? Kommt es von den Knochen, von den Gelenken oder den Nerven? Herr Rauscher?
Genau, wenn man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel der primäre Ausgangspunkt die Füße sind, die irgendwie wehtat und dadurch das Bewegungsmuster verändert ist, natürlich auch die Muskeln, die von den Füßen über die Wade, über den Oberschenkel bis ins Iliosakralgelenk ziehen, beeinträchtigt und somit ihre Funktion verändert. Und auch das kann eben Beschwerden machen. Und die Therapie der Wahl wäre dann eben auszuprobieren, welchen Sport kann ich vielleicht machen, ohne dass ich jetzt die Füße wahnsinnig belaste, um zu gucken, kann ich dadurch meine Beschwerden verändern. Und da sei zum Beispiel Gerätetraining genannt.
Mhm. Frau Großhaus, sind Sie irgendwo in Behandlung?
Ja, ich bin da in so einem Fitnessstudio.
Mhm. Ja. Ist das eine medizinische Fitness, die Sie dort machen? Sind dort Leute, die sich...
Ja,
ja das ja, hört sich da ja. eigentlich ganz gut
und,
an.
Mhm. Und wie ist denn das, wenn ich sitze auf der Couch, dann habe ich so Steißbeinschmerzen. Also direkt am Steißbein. Was ist denn das? Ist das auch mit dem Sakralgelenk? Denkt es damit auch zusammen?
Herr Dr. Ohnsorge?
Das kann sehr gut sein. Das kann aber auch was anderes sein. Zum Beispiel, was wir vorhin hatten, zum Beispiel so eine unbemerkte Fraktur kann dahinter stecken. Ich will nur sagen, wir sprechen heute zwar über das Iliosakralgelenk, das heißt aber nicht, dass das, was sich jetzt so anhört wie ein Iliosakralgelenk, auch immer eines ist. Das kann natürlich was ganz anderes sein. Und gerade wenn die Dame jetzt berichtet, dass sie schlecht laufen kann, dann muss man schon sagen, ja, es kann aber auch sein, dass sie etwa zum Beispiel eine im Alter sehr häufige Spinalkanalstenose hat, deswegen schlecht laufen kann. Warum kommt die Spinalkanalstenose? Wegen Arthrose. Arthrose tut weh, führt zu muskulärer Verspannung und dadurch hat sie Schmerzen im Kreuz und letztendlich blockiert das Kreuzdarmbeingelenk. Also mal ganz andersrum aufgezogen, eine anderweitige Ursache für jetzt primär im Kreuzdarmbeingelenk empfundene Beschwerden. Also es kann auch mal so rum sein.
Also Ihr Rat, sie macht das jetzt schon eine Weile, noch mal eine Weile durchhalten, weil es auch dauert, bis sich was tut? Oder wozu würden Sie Frau Großhans raten?
Ja, ich wiederhole mich da. Also Ihren Arzt fragen, wie erklärt er das? Und das sollte schlüssig sein. Also das ist, dass sie es versteht.
Ja. Frau Großhans, das ist unser Rat an Sie. Vielen Dank für Ihren Anruf und einen schönen Abend noch. Alles Gute für Sie. Und in der Leitung ist Dagmar Böttcher aus Lübeck. Wenn Sie sich relativ kurz fassen, dann schaffen wir auch noch eine Antwort auf Ihre Frage. Guten Abend.
Ganz kurz. Hallo, Frau Dr. Professor Unsorg.
Ja, er ist hier im Studio und auch Herr Rauscher, der Therapieleiter Rückenzentrum. Ja.
Also ich bin 1983 an der Lendenwirbelsäule operiert worden, L5-S1. Ich hatte einen kompletten Bandscheibenvorfall und vor circa 10 Jahren blockiert ewig das ISG. Ich habe Schmerzen, ich habe gedacht, ich habe es in der Hüfte. Ich bin eingerenkt worden von meinem Orthopäden, ich habe Spritzen bekommen, aber es kommt immer wieder. Können Sie mir vielleicht einen Rat geben, bitte?
Müsste man gucken, woran das tatsächlich liegt. Es ist durchaus denkbar, dass wenn Sie einmal operiert worden sind an der Bandscheibe, es zu einem Bandscheibenrezidiv, also zu einem erneuten Bandscheibenvorfall an derselben Stelle gekommen ist. Der muss sich gar nicht so äußern, wie das damals der Fall war, aber das könnte zum Beispiel ein sogenannter Schmerzgenerator sein, der zu muskulären Verspannungen führt und letztendlich dann auch zu solchen Blockierungserscheinungen, also die erklären würde. Das wäre so mein erster Gedanke. Natürlich gibt es unfassbar viel andere denkbare Wege, aber das wäre wohl, glaube ich, der erste. Nochmal genau körperlich untersuchen, ob Auffälligkeiten zu einem Mosaik passen, dass das erklären kann.
Ist es sinnvoll, dann eben auch nochmal einen ganz anderen Arzt aufzusuchen, bei dem man vorher noch nicht war? Oder sollte man zum selben wieder gehen?
Das kommt drauf an, wenn man gutes Vertrauen hat zu seinem Arzt und dann ist da gar keine Notwendigkeit, den Arzt zu wechseln. Auf der anderen Seite, wenn einer nochmal ganz neu drauf schaut, hat er einen anderen Blickwinkel und kommt vielleicht auf eine andere Sache, die bisher nicht so beachtet worden ist. Also beides durchaus in Ordnung. Also würde weder zum einen noch zum anderen raten.
Frau Böttcher. Das ist der Rat von Herrn Dr. Ohnensorge. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie da ein Stück weiterkommen und Sie sind ja bemüht und passen auf sich auf. Viele Grüße nach Lübeck und einen schönen Abend noch. Ich würde sehr gerne an Herrn Rauscher noch mal eine Frage stellen, die eben bei der Beantwortung der Mails so ein kleines bisschen am Rande unterging, nämlich die Frage nach dem Seelischen, was auch manchmal dahinter stecken kann. Wir wissen inzwischen ja alle, dass chronische Rückenschmerzen häufig eine solche Komponente auch haben, dass Stress, eben seelischer Druck auch dazu beiträgt, dass der Schmerz bleibt. Ist es denkbar, dass auch das Iliosakralgelenk so funktioniert? Also denkbar, die Schmerzen, ist, die da sind?
Die Frage, die man sich stellen muss, ist immer, habe ich viel Schmerz und wenig Rücken oder habe ich viel Rücken und wenig Schmerz? Und wenn der Schmerz absolut dominant ist, dann muss man eben auch mal sich hinterfragen, gibt es psychosoziale Begleiterkrankungen? Habe ich Stress? Habe ich Angst vielleicht auch vor dieser Diagnose, der Sakralgelenksblockierung seit mehreren Jahren? Macht mich das traurig, macht mich das wütend? Und all das hat Einfluss auf unser Schmerzerleben. Und dadurch kann auch natürlich eine Iliosakralgelenksblockierung, die längerfristig da ist, solche Beschwerden triggern.
Bei Ihnen im Rückenzentrum werden ja diese Dinge auch aufgearbeitet. Woran arbeitet man denn da?
Im Grunde haben wir in unserer vierwöchigen Therapie nicht die Chance, richtige Psychotherapie zu machen. Es geht darum, Dinge aufzudecken. Es geht darum, die Leute in die Aktivität sowohl körperlich als auch seelisch zu bringen und selber wieder in die Aktion zu kriegen. Ganz viele Menschen leiden und bleiben passiv und verändern nichts an ihrem Leben. Und wenn sie nichts verändern, dann wird sich auch der Schmerz nicht verändern. Sie müssen schon entweder körperlich oder seelisch oder beides in Angriff nehmen und die Probleme auch wirklich bewältigen wollen.
Häufig ist es ja die Angst auch vor dem Schmerz, die dann wieder auch Angst vor der Angst macht. Das heißt, man hat bestimmte Situationen, in denen man weiß, da tut's wieder weh, wenn ich gehe, also mache ich es lieber gar nicht. Und dann nimmt sich ja die Angst immer mehr Raum. Das heißt, Sie können Anstoß geben, in dieser multimodalen Therapie diese Sache in Angriff zu nehmen und sich zu hinterfragen. Habe ich eigentlich mehr Angst als Schmerz?
Genau.
Oder ist der Schmerz wirklich strukturell begründet am Knochen, am Gelenk?
Genau, und das ist eben der springende Punkt. Nicht jede Arthrose muss wehtun. Es gibt ganz viele Menschen, die haben eine Arthrose, aber haben keinen Schmerz. Und die Frage ist eben immer, was ist der Hauptgenerator für den Schmerz?
Mhm. Das ist die Frage, glaube ich, die Sie mit unterschreiben können, Herr Professor Unsorge.
Ja, durchaus. Also wo kommt der Schmerz ursprünglich her? Zweitens kann man sagen, Stress allgemein und Ich versuche meinen Patienten grundsätzlich gut zu erklären, was es ist, gerade damit diese Angst nicht auftritt. Das ist meiner Erfahrung nach ganz viel wert, um auch erfolgreich zu therapieren.
Schmerzen durch das Iliosakralgelenk. Was tun, wenn der Puffer zwischen Rücken und Becken versagt? Darüber haben wir in der heutigen Redezeit gesprochen. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und Zuschauen. Und natürlich auch allen, die ihre Mails geschrieben haben, die uns angerufen haben und meinen Gästen hier im Studio. Als das sind Dr. Jörg Ohnsorge, Orthopäde, Inhaber einer Wirbelsäulen-Spezialpraxis in Hamburg-Eppendorf und Christian Rauscher, Physiotherapeut und Therapieleiter im Rückenzentrum Asklepios in Hamburg-St. Georg. Die Leitung der Sendung hatte Petra Lehnert. Mein Name ist Vera Cordes. Einen wunderschönen Abend Ihnen noch und alles Gute für Sie.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.